Grüezi miteinander. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu einer weiteren Ausgabe von Weltwoche Daily Spezial. Mein Name ist Roman Zeller und an diesem Tag, wo sich die Ereignisse überschlagen, begrüße ich Professor Werner Patzelt. Und zwar, wir sind fast live. Soeben hat diese Regierung, diese mögliche Regierung rund um Friedrich Merz eine Wahlschlappe erlitten, und zwar war die Kanzlerwahl heute angesagt. Ja-Stimmen für Merz sind eingegangen im Deutschen Bundestag 310, Nein sagten 307 bei 3 Enthaltungen. Friedrich Merz wurde im ersten Wahlgang also nicht zum Kanzler gewählt. Herr Patzelt, was sagen Sie dazu? Wie beurteilen Sie dieses Nichtvotum für Friedrich Merz?
Die wesentliche Aussage scheint mir zu sein, es nutzt wenig, eine Koalition der politischen Mitte durch Koalitionsverhandlungen und einen austarierten Koalitionsvertrag schaffen zu wollen, wenn in Wirklichkeit die Mehrzahl der Deutschen eine klare politische Richtungsentscheidung erwartet und somit viele Sozialdemokraten unzufrieden sind mit einem Bündnis mit der Union und wahrscheinlich etliche CDUler auch unzufrieden sind mit einem Bündnis mit der SPD. Die Ausschließeritis holt jetzt sozusagen mit üblen Folgen ihre Verursacher ein. Und die nächste Folge zeichnet sich ja schon ab. Um heute noch einen weiteren Wahlgang durchführen zu können, musste man die Tagesordnung ändern. Das geht nur mit 2/3 Mehrheit. Und für diese 2/3 Mehrheit hat sich die Union gemeinsam mit der SPD die Linkspartei ins Boot geholt. Heißt im Klartext, im Zweifelsfall wird die CDU auf Stimmen aus der Linkspartei zurückgreifen, um ihre Ziele durchzusetzen. Und ob das ihr in den Augen der Wählerschaft in der Konkurrenz mit der AfD sonderlich hilft, das ist doch sehr zu bezweifeln.
Ist das eine historische Wahlniederlage von Friedrich Merz, wenn Sie das in der Geschichte der Bundesrepublik einordnen? Haben Sie das erwartet? Wie würden Sie diesen Entscheid im Bundestag einordnen?
Es ist das erste Mal, wie beim ersten Kuss, schon etwas Historisches. Ob für das Leben eines Menschen oder für den Parlamentarismus der Bundesrepublik Deutschland. Im schlimmsten Fall werden wir in den nächsten Jahrzehnten immer wieder erleben, dass mögliche Regierungschefs beim ersten Wahlgang im Bundestag durchfallen. Und dann sind die schönen, stabilen Zeiten unseres Landes vorbei. Und das ist das Ding, was wir uns näher ansehen müssen. Warum ist es dazu gekommen, dass eine Wahl des Bundeskanzlers Merz im ersten Wahlgang nicht möglich war? Es wurde versucht, zusammenzuzwingen, was so richtig nicht zusammengehören will, was auch nur durch diese gigantische Neuverschuldung mit dem notwendigen finanziellen Spielraum ausgestattet wurde. Unter normalen Umständen könnten, und so wäre es auch die Regel für Parlamentarismus, alle in einem Parlament tätigen Parteien miteinander fallweise bei taktischen Vorteilen miteinander zusammenarbeiten. Weil man aber in Deutschland beschlossen hat, niemals mit der AfD zusammenzuwirken, gab es auch keinerlei Anreize für die AfD, sich selbst kompatibel oder kooperationsfähig zu machen, wie man auch heute beim Statement von Frau Weidel gemerkt hat. Infolgedessen polarisiert sich im Bundestag alles weiter. Und wenn es nur noch möglich ist, in Zusammenarbeit mit den politisch am meisten entgegengesetzten politischen Kräften eine Entscheidung im Bundestag durchzubekommen, ja, dann lauern Weimarer Verhältnisse durchaus um die Ecke.
Mhm. Wissen Sie, das ist ja eine geheime Wahl, habe ich mir sagen lassen. Wissen Sie, wer diese Wahl von Friedrich Merz sabotiert hat, im wahrsten Sinne des Wortes? War das die SPD, war das die CDU, die eigene Partei von Merz? Was wissen Sie darüber oder was vermuten Sie?
Naja, nachdem ich auf dem Zaun sitze und nicht im Kampfplatz mich befinde, weiß ich natürlich nichts, außer das, was vielleicht an die Öffentlichkeit dringen wird durch investigative Journalisten und geschwätzige Abgeordnete. Folglich kann ich im Moment bloß Vermutungen äußern. Und zu meinen Vermutungen gehört, dass etliche, die nicht das geworden sind in der neuen Regierung, was sie gerne geworden wären, weil ein großer Teil der Minister, zumindest der CDU-Minister, von außen dazukommen, Und weil die SPD zwar im Koalitionsvertrag vieles durchgesetzt hat, aber eben mit dem Kanzler Merz zusammenarbeiten muss, der ja der heimlichen Zusammenarbeit mit der AfD verdächtigt wird, seit den Bundestagsentscheidungen vor der Bundestagswahl, dass also dort so viel Unmut sich aufgestaut hatte, dass man einen Denkzettel verpassen wollte. Und viele von den Abgeordneten waren offenkundig nicht weitblickend genug, um zu begreifen, dass es etwas anderes ist, ob man bei einer im Landtag stattfindenden Ministerpräsidentenwahl Denkzettel austeilt oder ob man in der Krise eines Landes wie unseres Landes es darauf ankommen lässt, dass keine stabile und führungsstarke Regierung entsteht. Da ist wahrscheinlich der ein oder andere der Überzeugung gewesen, auf seine Stimme käme es gar nicht an, weil genügend andere den Merz wählen würden. Das war nicht so und jetzt haben wir sozusagen den Salat.
Ist das oder was heißt das für die zukünftige Regierung, die sehr wahrscheinlich trotzdem zustande kommen wird von Friedrich Merz? Ist das eine Art Misstrauensvotum für eine künftige Regierung des CDU-Chefs?
Misstrauensvotum wäre zu hoch gegriffen. Es ist auf alle Fälle ein weiterer Nachweis dessen, wie groß die Spannungen innerhalb der Regierungskoalitionen sind und wie wenig man sich darauf verlassen kann, dass Fraktionsdisziplin sich bei wichtigen politischen Fragen einstellt. Die Kanzlerwahl ist nun wahrhaftig eine wichtige Frage, aber die nächsten wichtigen Fragen lauern schon. Das ist wie verfahren wir in der Migrationspolitik, wie in der Wirtschaftspolitik, wie in der Sozialpolitik. All diese Themen sind kontrovers zwischen Union und SPD. Da finden sich im Koalitionsvertrag zwar Absichtserklärungen, doch sie in die politische Praxis umzusetzen, ist eine ganz andere Frage. Infolgedessen wird man ohne sonderliches Vertrauen auf den Zusammenhalt dieser Koalition in die nächste Wahlperiode selbst dann gehen, wenn Friedrich Merz der nächste Bundeskanzler sein sollte.
Wenn ich das richtig verstehe, heißt das für zukünftige Sachabstimmungen in der Migrationspolitik beispielsweise, dass man da Anträge, Vorstöße eigentlich gar nicht durchbringen kann?
Das kann sehr wohl so sein. Mhm. Gesetze wird man wohl durchbringen können, aber obschon diese nur die einfache Mehrheit in der Regel brauchen, die ja wohl aufzubieten sein wird, ist es dann so, dass der Bundesrat, bei dem ja auch die Grünen noch viel zu sagen haben, eine wichtige Rolle spielt. Infolgedessen wäre ich nicht allzu optimistisch in Bezug auf das Eintreten einer tatsächlichen Reformpolitik unter einem Kanzler Merz.
Ist das überhaupt eine nachhaltige Koalition, die sich da zu bilden versucht? Ist das eine nachhaltige, stabile Regierung der Bundesrepublik oder ist das am Ende eine Ampel 2.0, die dann irgendwann implodieren wird und Neuwahlen zur Folge haben wird?
Das wird davon abhängen, ob die Abgeordneten, die ja vielleicht heute Nachmittag noch Friedrich Merz zum Bundeskanzler wählen, ob diese wissen, dass sie in einen Abgrund geblickt haben und ob sie den Beschluss gefasst haben, nie wieder in diesen Abgrund blicken zu wollen. Oder ob es sich um Heckenschützen handelt, die, nachdem die erste Attacke auf den Kanzler, auf den womöglichen Kanzler Merz nicht funktioniert hat, auf die nächste Möglichkeit zum gezielten Fangschuss warten. Das wird abzuwarten sein. Heute Abend dürften wir etwas klüger sein als jetzt.
Mhm. Aber kann man sagen, ist sich da überhaupt eine handlungsfähige Regierung zu bilden imstande oder sind diese Verhältnisse im Bundestag so überhaupt nicht mehrheitsfähig, dass da gar nichts Ordentliches zustande kommen wird?
Eigentlich hat der Koalitionsvertrag und die dort formulierten Kompromisse samt Absichtserklärungen, eigentlich hat die insbesondere Unionsministerliste einige Hoffnungen gemacht, dass jetzt eine vernünftige, zielgerichtete Politik durchgesetzt werden könnte. Mhm. Aber ein Ereignis wie das Durchfallen von Merz bei der Kanzlerwahl ziehen dann doch alles in Zweifel. Jetzt wird es abhängen, ob der zweite Wahlgang mit absoluter Mehrheit klappt. Dann könnte man sagen, ja, das erste, das war ein Ausrutscher. Wem widerfährt das nicht? Das ist nun Vergangenheit. Oder wenn er nicht durchkommt, dann muss man sich wirklich Sorgen um die Stabilität der deutschen Regierung in den nächsten Monaten und Jahren machen und damit auch Sorgen um die Führung in diesem politischen System.
Ich weiß, Sie sind kein Politberater, aber ein Analyst. Was würden Sie jetzt Friedrich Merz zurufen? Was wäre jetzt sinnvoll, strategisch sinnvoll in der jetzigen Situation zu tun?
Friedrich Merz muss stehen. Wenn er jetzt wackeln würde, wäre seine Autorität völlig dahin. Es war für mich schon ein Alarmzeichen, dass er sich nicht vor die Kameras gestellt hat, um zu erklären, dass der zweite Wahlgang mit Unterstützung der Linkspartei heute Nachmittag stattfinden würde. Da hat er gekniffen. Das ist nicht gut. Er darf nicht kneifen, er muss stark stehen und lieber mit wehenden Fahnen untergehen, als sozusagen bebend sich abschieben zu lassen. Und da gehen eben die Urteile über Friedrich Merz auseinander. Manche sagen, er hat gar nicht das Zeug zum Kanzler, er ist viel zu weich und viel zu unsicher, was er mit Arroganz kaschiert. Und andere sagen, naja, das schafft er schon. Und wir sind in der bequemen Lage, zusehen zu können, wer sich bei diesem Boxwettkampf am Schluss durchgesetzt haben wird.
Wie sehen Sie ihn nach dieser weiteren Episode im Leben des Friedrich Merz, dem womöglich nächsten Kanzler für Deutschland?
Naja, wenn er stehen bleibt, wenn er das Kanzleramt heute Nachmittag erreicht und wenn er es dann durch politische Führung und bessere Kommunikation als sie zu betreiben, er in der Vergangenheit in der Lage war, wenn er also durch die Kopplung von starker Führung und guter Kommunikation es schafft, den angekündigten Reformkurs tatsächlich durchzuführen, wenn er es schafft, dass die deutschen Schnellveränderungen des Migrationsgeschehens, auch der Stimmungslage in der Wirtschaft mitbekommen, ja, dann kann er ein manierlicher sozusagen Kanzler werden. Vergessen wir nicht, dass der Kanzler Helmut Kohl, als er ins Amt gelangte, gekennzeichnet wurde als Birne, als ein Dummkopf. Ein bayerischer Ministerpräsident hat sogar erklärt, dem Helmut Kohl, dem fehlten sämtliche moralischen und intellektuellen Voraussetzungen für das Kanzleramt. Und dann hat er doch ziemlich erfolgreich 16 Jahre lang regiert. Also manche Leute sind im Amt stärker, als sie während der Kandidatenzeit zu sein scheinen. Und bei manch anderen, ich denke dann an einen bestimmten deutschen Vizekanzler, der das Wirtschaftsministerium und das Energieministerium besetzte, ist es andersrum, vom starken Kandidaten zum schwachen Regierungsmitglied. Warten wir ab, wie sich das im Fall von Friedrich Merz darstellen wird.
Er hat also aus Ihrer Sicht eine Chance, eine faire Chance verdient.
Er hat eine Chance verdient und in der Politik geht es ohnehin so schwierig zu, dass es richtig ist, im Zweifelsfall auch mit politischen Gegnern fair umzugehen, als sie zu übervorteilen, denn eines Tages schlägt es auf einen selbst zurück.
Kurze Frage noch zur AfD. Wie sollte er sich da positionieren? Ist jetzt diese Abgrenzungspolitik, die er betreibt, diese Brandmauer-Rhetorik, ist die weiterhin sinnvoll? Oder wäre es jetzt besser, vernünftig sich zu öffnen, die AfD ins Boot zu holen? Was glauben Sie da?
Hier ist er in einer zugleich verzweifelten und bequemen Lage. Denn der Punkt ist der, dass die AfD erklärt hat, mit Merz geht es nicht. Nur ohne Merz an der Spitze der Regierung oder der CDU könne man mit der Union zusammenarbeiten. Und das erleichtert Merz seine Lage, denn die AfD will ihn ganz konkret und eindeutig nicht. Aber strategisch wäre es natürlich richtig, eine mögliche Zusammenarbeit zwischen AfD und CDU vorzubereiten. Dazu gehörte seitens der AfD das, was der Co-Vorsitzende Kupala unlängst erklärt hat. Es solle die neue Fraktion sich nach den Regeln des parlamentarischen Anstands benehmen, um keine Vorlagen für entsprechende demagogische oder scharfe Kritik zu geben. Es solle die AfD überhaupt ihren Ton mäßigen und so weiter. Das wäre genau die richtige Richtung. Aber dadurch, dass der CDU-Vorsitzende und womögliche neue Kanzler selbst scharf bis ausfällig gegenüber der AfD sich geäußert hat, sind die Chancen dafür, dass es hier zu einem gedeihlichen Nebeneinander oder gar eines Tages zum gedeihlichen Miteinander kommt, sehr, sehr gering. Und deswegen ist die Position von Merz verzweifelt. Er wird von der AfD keine Stimmen bekommen für politische Sachfragen, solange er Bundeskanzler ist. Und folglich bleibt er in der Hand von Sozialdemokraten und Grünen.
War das aus Sicht der AfD eigentlich klug, sich derart von Merz zu distanzieren, ihn als Lügner zu bezeichnen? Ich meine, das hat man ja relativ schroff, da waren schroffe Voten dabei nach den Wahlen bzw. nach den Koalitionsverhandlungen. War das aus Ihrer Sicht klug, auch von der Oppositionspartei?
Dieses Verhalten der AfD und der AfD-Führung, wie es etwa heute Frau Weidel mit Begriffen wie Lügner, Betrüger und so weiter unter Beweis gestellt hat, dieses Verhalten ist das typische selbstschädigende AfD-Verhalten. Denn es ist ja nicht so, als ob die Welt auf die AfD gewartet hätte, sondern der Punkt ist der, die AfD selbst will ja Deutschland mitgestalten, dazu braucht sie aber Partner. Und solche Partner werden gewiss nicht die Grünen oder die Sozialdemokraten sein, sondern kann nur die Union sein. Und freilich, Friedrich Merz selbst vor der Bundestagswahl bei den Abstimmungen gemeinsam mit der AfD hat immer wieder erklärt, ich will ja die Stimmen von der AfD überhaupt nicht. Ja, dann muss er sich nicht wundern, wenn er sie dann im entscheidenden Moment auch nicht bekommt. Beiderseits war es töricht, sich entsprechend zu verhalten. Seitens der AfD wäre es klug, sich jetzt rhetorisch zu mäßigen und die Union in der Weise vorzuführen, dass sie, die AfD, nach gerade lammfromm alle halbwegs ihr ins Konzept passenden Politikvorschläge von Merz auch gegen und gerade gegen den Widerstand von Sozialdemokraten und Grünen verteidigt.
Was glauben Sie, ist aktuell diese Wirren, dieses Chaos da in Berlin, ist das gut oder schlecht für Deutschland? Kann Deutschland daraus auch Kraft schöpfen? Was glauben Sie, ist das gut fürs Land oder schlecht?
Medizinisch wird Krise definiert als jener Zustand eines Körpers, bei dem sich entscheidet, ob es gut oder schlecht ausgeht. Mhm. Und natürlich kann man aus einer Krise auch gestärkt hervorgehen. Sollten unsere Berliner Politiker begreifen, dass die bisherige Ausgrenzeritis, Ausschließeritis, wechselseitige Geiferei, wechselseitige Verachtung, wechselseitig verletzende Demagogie zu keinen guten Ergebnissen führt. Sollten also alle ihren Ton zurücknehmen und eher zur Vernunft als zum Gefühl greifen, wenn sie sich politisch auseinandersetzen, dann wäre aus dieser Krise unsere Politik gestärkt hervorgegangen und könnte dann auch die notwendigen Reformen durchführen. Aber indem ich das sage, merken Sie sich an meinem Tonfall, dass ich da durchaus skeptisch bin, dass es zu einem wirklich guten Ende in relativ baldiger Zeit kommt.
Also Sie glauben, das sei auch eine Chance quasi für die Demokratie?
Es wäre eine Chance, wenn die AfD begriffe, dass sie gerade jetzt, wo ihr Machtpotenzial immer weiter steigt, dass sie gerade jetzt unter Beweis stellen müsste, dass das, was das Gutachten des Bundesamtes für Verfassungsschutz mitteilt, sie sei eine gesichert rechtsextreme Partei, also eine Nazi-Horde, die demnächst die deutsche Demokratie beseitigt, dass das falsch ist. Sie müsste das alles bewusst unterlaufen. Sie müsste demonstrativ konstruktiv sein. Aber der Auftritt von Frau Weidel heute lässt mich das nicht erwarten. Und seitens der Union wäre es klug, zwar solidarisch mit der SPD die Regierungsarbeit zu übernehmen, aber eben doch, und sei es einstweil im Verborgenen, wie einst die Pizza-Connection zwischen den Schwarzen und den Grünen in Nordrhein-Westfalen, sie sollte eben doch Kommunikationskanäle zur AfD aufbauen. Sie sollte erkunden, mit wem man dort belastbar bei welchen Politiken zusammenarbeiten könnte, um dann gewappnet zu sein für kommende Regierungskrisen, bei denen es für die Union hilfreich sein könnte, den Sozialdemokraten zu sagen, Freunde, im Notfall können wir auch ohne euch. Die Union ist nicht in dieser Position und es wird schwer genug sein, sie im Laufe dieser Wahlperiode in diese Position zu bringen.
Herr Potzl, ganz herzlichen Dank für diese Ausführungen und liebe Grüße nach Dresden.
Gerne geschehen und alles Gute für Sie.